Kolpingstunde. Politisch, sozial und nah am Menschen.
Stundenlanges Sitzen und Zuhören, das gehört zum ganz normalen Schulalltag und das kennen wir ja alle noch aus unserer eigenen Schulzeit. Eintöniger Frontalunterricht ist für Kinder und Jugendliche aber langweilig. Das belegen auch zahlreiche wissenschaftliche Studien. Das Unterrichtsformat Lernen durch Engagement möchte das ändern. Die Adolf-Kolping-Berufsschule in München wendet das Konzept schon einige Jahre an und hat damit Erfolg. Für ihre Lernen durch Engagement-Projekte wurde die Berufsförderschule bereits mehrere Male ausgezeichnet. Berufsschullehrer Patrick Oberdörfer hat das Lernprinzip an der Schule eingeführt. Und wie Lernen durch Engagement funktioniert und wie es Schüler und Lehrer verändert hat, das erzählt Patrick Oberdörfer uns jetzt selbst in der Kolpingstunde. Er ist zu Gast bei uns im MKR-Studio. Herr Oberdörfer, herzlich willkommen bei uns in der Kolpingstunde.
Grüß Gott.
Herr Oberdörfer, Lernen durch Engagement, seit wann gibt es denn dieses Unterrichtsformat an der Adolf-Kolping-Berufsschule?
Also ich oder beziehungsweise meine Kolleginnen und ich praktizieren das, ich denke seit 2016, 2017, sowas in der Richtung. Ja, seit gut 8 Jahren.
Und wie sind Sie drauf gekommen?
Durch eine findige Kollegin, durch die Julia. Und zwar, ich hatte immer schon das Bedürfnis oder das Ziel, dass wir in unserem Unterricht mit den Berufsvorbereitungsklassen Projekte machen mit realem Bedarf. Und dass wir auch rausgehen, mit anderen Partnern zusammenarbeiten. Und sie ist dann damals über den Newsletter vom Bayerischen Kultusministerium auf einen Wettbewerb gekommen, der heißt Eine Klasse für sich und andere. Und hat gemeint, du Patrick, schau dir das mal an, du machst es doch, genau das, liest dir das mal durch. Und ja, das habe ich dann gemacht und festgestellt, dass da die Schnittmengen zwischen dem, was wir sowieso schon machen, und dem Lernen durch Engagement sehr, sehr hoch sind. Und ich habe das mir dann durchgelesen, da gibt es tolles Material, gibt es auch mittlerweile im Internet von der Stiftung Lernen durch Engagement in Berlin, gibt es Selbstlernkurse, es gibt Videos, es gibt Seminare, die haben ein unglaubliches Portfolio an Fortbildungsmaterial für Lehrkräfte und habe mir das angeschaut und habe das als extreme Bereicherung wahrgenommen, weil da schon noch 1, 2 Sachen und noch ein paar mehr dabei waren, die gesagt, da lerne ich richtig was und ja, dann so sind wir dazugekommen.
Können Sie sich noch erinnern, was das erste Projekt war?
Was ganz toll war, das Pflastern vom Ziegenstall oder vom Ziegenaußengehege, genau. Und zwar zusammen mit einer 8. Klasse einer Mittelschule. Also das weiß ich nur, das ist sicher jetzt schon 6, 7 Jahre her. Das war toll.
Ist Lernen durch Engagement eigentlich ein Format dann für alle Berufsförderschüler oder nur für bestimmte Klassen? Wie ordnen Sie das ein?
Grundsätzlich kann es nicht nur jede Förderschule machen, sondern jede Klasse, vom Primärsektor bis hoch zur Oberstufe. Am Gimmi passt es überall dazu. Also ich glaube, das Besondere an der Unterrichtsmethode ist eigentlich, dass ja eigentlich ist die eierlegende Wollmilchsau. Es passt immer dazu, wenn ich es will und wenn ich mutig bin und voranschreite und sage, ich will mal keinen klassischen Unterricht machen, sondern ich will ein Projekt machen, ich will rausgehen. Aber da muss man vielleicht dazu sagen, es gibt ja so ein paar Qualitätskriterien an der Zahl 6 Stück von Lernen durch Engagement. Und wenn man die einhält, dann verändert man automatisch auch seinen Unterrichtsstil. Ganz wichtig ist der reale Bedarf, dass man nicht sagt, wir machen was für einen Unterricht, sondern wir bewegen was, weil das Ziel ist ja auch irgendwie durch Lernen durch Engagement, man hört es ja irgendwo am Titel, dass man sich für die Gesellschaft engagiert. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man das nicht irgendwie sinnfrei macht, sondern es sollte schon natürlich eine curriculare Verbindung da sein. Dann ist es ganz förderlich, dass man natürlich darauf achtet, was die Schülerinnen und Schüler machen wollen. Also die Schülerpartizipation ist von großer Bedeutung. Also ich weiß noch, Sie haben vorher das angesprochen, wie wir dazugekommen sind mit diesem KM-Newsletter. Und als wir damals auch dann bei der Preisverleihung wurden wir damals gefragt, warum wir das gemacht haben, was wir gemacht haben. Und zwar vielleicht kurz zur Erklärung. Wir haben für eine offene Kinder- und Jugendhilfe, die hatten so Vandalismusprobleme und die haben angefangen, deswegen so einen relativ wuchtigen Zaun zu bauen. Und die haben ein ziemlich großes Gelände und da haben die BVJler mit mir zusammen, haben wir diesen Mattenstahlzaun weitergebaut. Also Löcher gebohrt, Pfosten gesetzt und betoniert und alles. Und ein Schüler ist draufgekommen, warum wir das machen, weil er den Artikel in der Zeitung gesehen hat. Das hing am schwarzen Brett, dass die immer wieder so Vandalismusprobleme haben. Also das ist ein ganz zentraler Punkt, ist, dass man auf die Interessen und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler eingeht. Und da kann ich nur jedem empfehlen, die haben viel mehr drauf und die gehen mit viel offeneren Augen durch dieses Leben, als wir uns alle vorstellen. Die haben auch ganz andere Bedürfnisse und da lernt man auch ganz viel als alte Lehrkraft dazu.
Was kann man denn sagen, inwieweit profitieren denn die Schüler davon? Klar, Praxisbezug. Vom Pädagogischen her fördert es oder soll es die Resilienz fördern? Was heißt denn das genau?
Resilienz, um es mal ganz knapp zusammenzufassen, da spricht man von der psychischen Widerstandsfähigkeit. Worum ich schon vor Jahren gesagt habe, das ist eine sehr gute Möglichkeit oder ist ein schöner Weg für mich im Unterricht, das zu nutzen, ist die Selbstwirksamkeit der Jugendlichen rauszuarbeiten. Ich mache es zwar auch mit den Fachklassen, das muss zwar halt dann noch viel besser in den Unterricht reinpassen als jetzt beim BVJ, also bei den Berufsvorbereitungsklassen haben wir natürlich durch den Lehrplan auch deutlich mehr Freiheiten. Mit der Fachklasse steht am Ende natürlich eine Gesellenprüfung da, die bestanden werden soll und da haben wir natürlich Rahmenbedingungen und bei den BVJlern geht es ja auch ganz viel, eben wie es im Namen auch drin steht, um die Orientierung, um die...
BVJler heißt ausgeschrieben?
Berufsvorbereitungsjahr.
Also die jungen Menschen, die das absolvieren, genau.
Genau, ja, die kommen entweder aus dem Förderzentrum jetzt bei uns oder aus der Mittelschule und haben sich noch nicht entschieden, wo es hingeht, ob sie jetzt dann eine Ausbildung machen wollen und wenn ja, in welchem Zweig. Und wir haben eben das Bautechnik und da lernen sie halt im Endeffekt Grundlagen fürs Handwerkliche. Also wir haben ja an der Schule 14 verschiedene Richtungen, wo man sich orientieren kann. Und wir haben auch andere BVJ-Klassen oder Fachrichtungen, die jetzt mittlerweile lernen durch Engagement, immer wieder einsetzen. Da muss natürlich viel zusammenpassen. Die Klassen müssen passen. Man muss den passenden externen Partner haben, der Grundvoraussetzung für Lernen durch Engagement ist, weil man eben aus der Schule rausgehen soll. Die Stundenpläne, die Lehrkräfte, also da gehört viel zusammen. Man kann es nicht immer jedes Jahr machen, aber man muss ja nur mal ein Großprojekt machen.
Bedeutet aber auch, apropos Rahmen, dass Sie jetzt nicht so eingezwängt sind in ein Korsett, dass Sie sagen können, ich habe nur so und so viele Wochenstunden. Oft ist es ja auch ein Problem. Es wird auch manchmal ja diskutiert, muss es nicht für das Fach mehr Wochenstunden geben oder nicht. Das heißt, da sind Sie flexibel, wenn Sie es denn machen können wollen.
Grundsätzlich natürlich. Also wir haben natürlich das Glück, dass wir jetzt mit unserer Schulleiterin, mit der Frau Garufo, eine Lehrkraft eben auch haben, die immer die Chancen sieht. Und die uns da sehr viel Freiheiten einräumt. Und Fakt ist natürlich, so ein Projekt, das zure ich ja nicht an einem Fach auf, sondern das ist ja fächerübergreifend. Also unser letztes großes Projekt, das wir haben für diese offene Jugendhilfe dann über 2 Schuljahre weg ein ganzes Gebäude erstellt. Also wir haben einen Schafstall denen gebaut, da hat damals das Veterinäramt gesagt, also der jetzige Zustand ist nicht passend, ihr müsst was Neues machen und durch die Corona-Maßnahmen wurden da auch Fördermittel gestrichen und wir haben dann Akquise betrieben, Materialakquise. Die Schülerinnen und Schüler haben Briefe, Spendenbriefe aufgesetzt, also das war dann im Deutschunterricht, die wurden auch schön geschrieben, dann im ITG-Unterricht. Die haben das Material akquiriert und dann haben wir schuljahrsübergreifend, klassenübergreifend, also das BVJ mit Fachklassen, über die ganzen Fächer hinweg haben wir dann vom Fundament, von dem Mauerwerk, von der Verschalung außen, vom Verputzen das ganze Gebäude erstellt. Genau. Also da ist eigentlich, und das ist ja das Tolle beim Lernen durch Engagement, der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich kann ein ganz kleines Projekt machen mit 1-2 Fächern, aber ich kann es auch jetzt wie unser Schafstall riesig groß machen. Also das muss man schauen, wie die Rahmenbedingungen sind, wie das Lehrkräfteteam Ressourcen hat und dann einfach mal anfangen und wachsen lassen, sage ich da mal.
Ganz wichtig bei Lernen durch Engagement ist auch, dass man das regelmäßig reflektiert mit den Schülern. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ganz genau. Also einer der Qualitätsstandards ist eben auch die Reflexion des Projekts, des Unterrichts. Und wenn ich jetzt da auf unser Projekt in AKB Schafstall in Neuaubing zurückblicke, da haben wir das so gehandhabt. Wir hatten ja in der Summe 8 Praxistage damals, um das zu bauen. Wir waren häufig mit 2 Klassen draußen. Das heißt, war es keine eingespielte, homogene Truppe. Und wir hatten damals so eine pädagogische Ecke installiert. Also ich stand mehr in der Baustelle drin, war im Endeffekt Polier, kann man so sagen, habe auch voll mitgearbeitet. Also man muss ja auch da immer mit gutem Beispiel mutig vorangehen. Und wenn mich mal was nicht konnte und es gewusst habe, kamen auch die Schüler immer helfend dazu. Und meine Kollegin, die Ulla Braun, die hat im Endeffekt von außen so die Metaebene alle abgeklärt, hat geschaut, gibt's da irgendwie eine Ecke, weil das, wir haben ja ganz viele Arbeitsgruppen gehabt und die konnte ich von, wo ich mittendrin war und immer angeleitet habe, natürlich das nicht im Auge behalten und die hat von außen geschaut, wo bahnen sich da Komplikationen an, weil Fakt ist natürlich bei dem Projekt, wenn jetzt ein BVJ-Schüler nicht das Tempo, nicht das Engagement einbringen kann, wie jetzt einen aus dem dritten Ausbildungsjahr, verursacht das Spannungen, Reibungen. Und dann konnte sie das rausstehen und konnte sofort an unserer pädagogischen Ecke auf die Schüler eingehen, mit denen das besprechen. Also das waren halt ja Reflexionsphasen direkt, unmittelbar. Und da sind sie natürlich am gewinnbringendsten, wenn noch der Bezug zum Konflikt da ist. Und wir haben natürlich auch immer am Abend oder es war auch ab und zu abends oder am Nachmittag, am Ende vom Tag Reflexionen mit eingemacht. Also wie lief's, was war gut, was war schlecht, was würdet ihr verbessern? Und ganz zum Abschluss hatten wir natürlich auch einen kompletten Fragebogen, um auch aus der Sache rauszulernen, was können wir das nächste Mal besser machen. Da geht's oft auch um Gefühle, wie haben sie sich gefühlt? Und da kann man eben rausarbeiten, da kommt meistens wirklich heraus dann diese Selbstwirksamkeit. Und sagt, ja, das war eigentlich sehr schön. Es war zwar brutal anstrengend. Also ich weiß nur, wir haben damals die Bodenplatte bei 35 Grad im Schatten betoniert. Ein Schüler, der mich immer noch, der hat mittlerweile seinen Abschluss längst hinter sich, der besucht mich immer wieder und schimpft mich immer noch, dass ich der schlimmste Polier aller Zeiten war und dass das so anstrengend war. Und solche Sachen, anscheinend war ich da wohl sehr on fire, wie man das so schön sagt, aber das Problem ist halt, der Beton wartet nicht. Also da musste man halt Druck machen und ich habe es gar nicht so als stressig empfunden, aber in der Reflexion kam eben raus, dass ich da die Schüler sehr, sehr, sehr gepusht habe. Aber wenn der Beton hart ist, dann haben wir ein Problem, genau.
Und man sieht im Nachhinein, sich zu überwinden lohnt sich einfach.
Genau, also ich habe damals auch als Zeichen der Wertschätzung für die Jungs so ein YouTube-Videotagebuch geführt, dass sie auch immer sehen, was sie gemacht haben und auch anderen Leuten zeigen können, was sie gemacht haben. Und das haben wir uns dann immer rückwirkend angeschaut und da haben sie immer lachen müssen und waren aber total stolz und können immer noch sehen, was sie da geleistet haben.
Und ein Projekt, das in der Corona-Zeit dann auch medial Wellen geschlagen hat, weil sie dafür auch wieder ausgezeichnet wurden, waren die Insektenhotels in Freiham. Da wurden neue Wohnsiedlungen gebaut. Wie kamen Sie an dieses Projekt ran?
Meine Frau, die ist Ärztin und hat damals im ersten Lockdown das Haus noch verlassen dürfen. Also die musste natürlich in die Arbeit und hat damals vom Einkaufen ein wabenförmiges Insektenhotel mitgebracht. Und wir dachten, ey, das ist eigentlich total, also schaut gut aus, super designt und konstruktiv interessant zum Nachbauen. Und ich habe das dann mit meiner kleinen Tochter nachgebastelt und gesagt, das ist eigentlich super für den Praxisunterricht für zu Hause. Weil die sollten ja trotzdem noch Unterricht machen. Und so ist das entstanden. Ich habe es erst mit meinen Schülerinnen und Schülern gemacht, bin in die Schule geradelt, habe das alles vorbereitet und habe denen dann Arbeitssets mit nach Hause gegeben. So ging das halt weiter.
Das heißt, es war ein Corona-gerechtes Projekt sozusagen.
Genau, das ist der Sache geschuldet, dass wir natürlich nicht in den Unterricht konnten, nicht in die Schule. Das hatte ich mir als Homeschooling-Unterricht ausgedacht. Und damals habe ich dann auch überlegt, wie bringe ich denn die Anleitung hin und dachte, das jetzt irgendwie textlich niederschreiben, das ist ja verrückt. Und habe mich halt hingesetzt, so, und ja, dieses Ding da, YouTube heißt es. Und habe halt auch dann meine ersten YouTube-Videos gemacht und die Anleitung mit allem für die Schülerinnen und Schüler vorbereitet, denen halt dann QR-Codes mitgegeben auf die Blätter, wo sie sagen, sie können sich die Videos dann auf dem Handy anschauen. Und so ist das entstanden. Und das Lernen durch Engagement ist es ja damals noch nicht gewesen, sondern dann ging es weiter, weil dann wurde irgendwann mal das BVJ als Abschlussklasse definiert und dann durften die während der zweiten Lockdown-Phase als Abschlussklasse in die Schule. Und wir hatten ja immer wieder Kontakt mit der Mittelschule an der Wiesenfelserstraße mit der Kollegin, wo wir auch damals das mit dem Ziegenstall schon gemacht haben. Mit denen haben wir immer wieder so Kooperationsprojekte gemacht, wo unsere Berufsschülerinnen mit den Mittelschülerinnen zusammengearbeitet haben. Und sie hat mir eben gesagt, ja, wir sitzen zu Hause, sie wissen gar nicht, was sie machen sollen und werken. Ich sage, du weißt was, ich habe da eine super Idee. Wir machen für euch, im Unterricht bereiten wir euren Werkenunterricht für zu Hause vor. Dieses kooperative Homeschooling wurde das. Und wir haben dann im Unterricht eben, meine Schülerinnen und Schüler haben diese Sets vorbereitet. Die haben dann auch zusätzlich noch E-Books erstellt mit Bildern und Tonspuren und allem Pipapo, was halt da dazugehört, mit der Anleitung. Also die Anleitung haben es dann selber gemacht. Und die andere Klasse von der Kollegin Telek von Modemarketingverkauf, so heißt das BVJ genau, die haben dann auch E-Books erstellt, warum denn sowas wichtig ist, also wie die Flora und Fauna und die ganze Biodiversität zusammenhängt mit Insekten. Und das haben wir denen alles zur Verfügung gestellt, haben das alles zusammenpackt. Ich habe das damals mit dem Fahrradanhänger denen an die Schule gefahren. Die sind natürlich auch in der Früh kommen, haben ihre Arbeitsblätter abgeholt und haben alle damals Bastelsets bekommen mit kleinen Leimeinheiten, mit Sägen, die haben wir dann finanziert bekommen, die haben sie dann geschenkt bekommen, weil wir können ja nicht davon ausgehen, dass jeder eine Handsäge daheim hat. Das ist jetzt nicht selbstverständlich in der Großstadt. Und so ist das entstanden und das war dieses digitale Homeschooling.
Und dafür wurden Sie auch ausgezeichnet. War das der Sprung, den Sie dann geschafft haben, auch in die Jury für den Wettbewerb? War das der Punkt?
Nee, das war das mit dem Schafstall. Für die Insektenhotels haben wir, weil wir das ja so digital aufbereitet haben, da haben wir vom Kultusministerium, da gab es so eine Runde, die hieß Innovativ in der Corona-Zeit. Da wurden wir in der ersten Runde ausgezeichnet für kreativen Unterricht in der Corona-Zeit, genau. Und in die Jury sind wir gekommen für den Schafstall. Da haben wir uns eben beworben. Das war schon mit das Allergrößte. War auch sehr anspruchsvoll, auch technisch. Wir hatten das in die Lernfelder der Fachklassen eingebettet. Das war eigentlich super, weil so ein kleines Haus bauen ist im Endeffekt einmal die Ausbildung. Also das konnten wir super in die Fachklassen auch integrieren. Und da habe ich damals einen sehr lieben Brief bekommen, wo mehr oder weniger durch die Blume drin stand. Eigentlich muss man da einen Preis geben, aber wir wollen nicht schon wieder. Mach doch bitte in der Jury mit. Und genau, und jetzt sitze ich seit 2 Jahren da mit in der Jury drin. Was insofern ganz nett ist, weil über 2 Ecken wir jetzt mittlerweile sogar die Preisverleihung vom Kultusministerium ins St. Therese Ausbildungshotel verlegt haben. Das hat unterschiedlichste Gründe. Und letztes Jahr war es quasi ganz spontan und dieses Jahr ist es schon wieder geplant. Und zwar am Tag des Ehrenamts, am 5. Dezember, findet es wieder die offizielle Preisverleihung um St. Theresa statt. Also da schön, dass da man sich gegenseitig helfen kann. Freut mich total.
Und was müssen Sie da als Jurymitglied genau tun?
Eigentlich ist Jurymitglied viel weniger Arbeit als Wettbewerber eingeben. Also die Lehrkräfte geben da ihre Bewerbungen ab. Dann gibt's die Claudia Leinsmann, die ist vom Landesverband Bürgerliches Engagement aus Nürnberg. Die macht das mittlerweile sogar in ihrer Freizeit, weil da leider Fördermittel gestrichen worden sind. Und die Regine Leonhardt von der Stiftung Eine gute Tat in München, die sind so das Kernteam. Die sortieren das vor, filtern das vor und bereiten uns das nach dem Raster zusammen. Dann gibt es dann eine Vertretung aus dem Kultusministerium und 2, 3 andere. Natürlich der Herr Castringius, der Stifter. Und dann setzen wir zusammen und dann sortieren wir da halt aus und sagen, okay, was gibt's denn alles? Und überlegen uns auch natürlich zum aktuellen politischen Kontext immer wieder, was passt denn gerade gut rein und was ist äußerst kreativ und was ist neu. Das ist oft so eine Gefühlssache. Also ich war letztes Jahr von einer Realschule total fasziniert. Und zwar haben die für ihre kleine Stadt, haben die Schülerinnen und Schüler mit ihrer Lehrkraft einen Stadtführer entwickelt. Und ist jetzt an sich nichts Besonderes. Allerdings haben sie den in leichter Sprache erstellt. Und jeder, der sich schon mal mit dem Thema leichte Sprache beschäftigt hat, und das ist ja ein Unterschied zu einfacher Sprache, leichte Sprache hat brutale Qualitätsstandards. Also das ist ganz anstrengend, das muss Korrektur gelesen werden von zertifizierten Personen. Und das hat immer wieder so eine Korrekturschleife. Das ist echt sehr, sehr komplex und sehr zeitaufwendig. Und die haben da was wirklich Nachhaltiges geschaffen, um auch Barrierefreiheit in ihrem Ort zu ermöglichen. Und der liegt auch überall aus in den ganzen Gemeindeeinrichtungen und ist auf der Webseite zu sehen und der ist wirklich toll gelungen. Das war der Klasse damals auch ein Anliegen. Die hatten 2, 3 Schülerinnen und Schüler, die mit Leserechtschreibschwäche sich sehr schwer taten. So kam das Thema auch in der Klasse auf und die haben immer wieder im Unterricht darüber diskutiert und gesagt, wie können wir so ein Thema aufnehmen? Was können wir denn für andere schaffen, wo ihnen geholfen wird? Weil die Lehrkraft, super engagierte Kollegin, die hat natürlich das immer auf ihre Schülerinnen und Schüler abgestimmt. Aber wenn man mal aus der Schule raus ist, dann steht man in der nackten Realität da und dann stellt man fest, ich verstehe die Texte gar nicht. Also mir geht's ja genauso, wenn ich da Beamtentexte kriege oder halt aus der Verwaltung. Da tut sich zwar auch sehr viel, da gibt's ja auch mittlerweile ganz viel in leichte Sprache, aber da lese ich mich das durch und denke mir, okay, du hast zwar jetzt studiert, aber was wollen die eigentlich sagen? Was denken sich dann eigentlich Leute, die nicht so eine Ausbildung genossen haben? Das durfte ich auch die Laudatio halten, das fand ich ganz, ganz toll.
Wenn Sie jetzt in der Jury sitzen, Darf dann überhaupt noch die Adolf-Kolping-Berufsschule mitmachen beim Wettbewerb?
Der Schafstall war so unser aktuell letztes großes Projekt, zumindest wo ich mitgemacht habe. Und seit 2 Jahren habe ich auch so neben meiner Lehrkrafttätigkeit auch ein paar andere Tätigkeiten in anderen Institutionen, weshalb ich gar nicht den unterrichtlichen Ressourcen momentan habe, dass ich jetzt großartig lerne durch Engagement machen kann.
Und die Kollegen machen dies noch, oder?
Genau, deswegen, aber ich bin ja immer umtriebig und mache Werbung und versuche andere Kolleginnen von dem positiven Weg zu überzeugen, weil das muss man einfach sagen, es ist ein anderer Unterricht, man kriegt einen anderen Zugang zu seinen Schülerinnen und Schülern, wenn man vor allem das Schulgelände verlässt und dann im realen Leben mit denen steht, öffnen die sich einem ganz anders. Und auch diese Selbstwirksamkeit, dass sie merken, ja, ich kann was. Ich bin zwar echt in Mathe da und da nicht so gut und kann mir irgendwie, keine Ahnung, das Grundgesetz nicht so einverleiben, wie es vielleicht sollte. Aber wenn sie dann in ihrem fachlichen Bereich ihre Stärken erkennen, schafft es halt neues Selbstvertrauen. Die sind einfach mutig, dann voranzugehen und sagen, ja, ich bin eigentlich nicht immer der Schwache in der Schule, sondern ich kann auch was. Und das ist eigentlich, wenn sie diesen Punkt finden, zu sagen, ja, ich habe jetzt da was geleistet und das passiert meistens und das ist auch einer der Qualitätsmerkmale oder Qualitätsstandards bei Lernen durch Engagement. Es braucht einen klaren, guten Abschluss und eine Würdigung. Und ich werde nie vergessen, das war damals der erste Preis, damals mit den Zäunen, da hat man einen Schüler, der Kollege ist an dem, der hat den schon aus der Praxisklasse kannt, der ist an dem regelrecht verzweifelt. Und der war es gewohnt, dass der in der Schule gemaßregelt wurde, dass er halt eigentlich der schlimme, schlechte Schüler war. Und da stand der plötzlich im Büro unserer Schulleiterin, der Frau Grufo, und war nicht zum Rapport dort, wie es sonst irgendwie in seiner ganzen Schullaufbahn gewohnt war, sondern wurde dort empfangen und ihr Büro ist ja auch wirklich schön, da kann man nichts sagen, groß und geräumig und eine Sitzecke und da gab es auch dann Häppchen und so Zeug und da wurden die gelobt und da gab es Foto und Abschluss und die haben Urkunden bekommen für ihren Lebenslauf, also so Zertifikate für ihre Bewerbungsschreiben und haben lobende Worte der Schulleitung, also nicht nur von Frau Grufe, sondern auch der Herr Deutschel war da und andere Mitarbeiterinnen in der Schulleitung und das kannten die nicht. Und das Foto, was wir damals gemacht haben, ich glaube, ich habe den noch nie so dick und fett grinsen sehen wie auf diesem Foto. Also und wenn ich den immer wieder mal triff, erzählt er eigentlich immer wieder von diesem Projekt. Also das ist, man erinnert sich halt nicht an den ITG-Unterricht, an die Mathestunde, sondern man erinnert sich entweder an Klassenfahrten oder wenn man rausgeht und Projekte macht. Und das hat den, glaube ich, schon nachhaltig geprägt. Und das sind diese Momente, wo er sagt, da hast du Impact bei den Schülerinnen und Schülern. Und deswegen kann ich nur für Lernen durch Engagement werben. Und deswegen bin ich auch jetzt eben so froh, dass 3 Kolleginnen weitermachen, beziehungsweise wir haben uns beworben. Es gibt eine Projektphase, eine Pilotphase von der Stiftung Lernen durch Engagement aus Berlin. Und zwar, da geht es eben ganz gezielt um Resilienzförderung. Und da ist die Pilotregion ist eben München. Und da sind wir eine von, glaube 16 Schulen, die an diesem Projekt mitmachen. Das wird auch wissenschaftlich unterstützt. Also da werden auch Studien durchgeführt durch die Unis.
Das heißt, das kann man immer noch optimieren, dieses Format.
Definitiv. Also ich glaube, das zeichnet auch die hohe Qualität der Stiftung aus, dass die das jetzt nicht alles irgendwie sagen, okay, da wurde jetzt mal ein Konzept entwickelt und wir lassen das stehen, sondern die sind natürlich an der Weiterentwicklung und Verbesserung auch immer dabei. Also alle Sachen, wenn man sich da die Literatur anschaut, sind auch durch Studien entsprechend belegt und der Mehrwert wurde da auch dokumentiert, weshalb auch jetzt nördliche Bundesländer, im Norden Deutschlands ist es schon deutlich weiter vorangeschnitten. Ich glaube, Schleswig-Holstein hat das sogar im Lehrplan drin, in diversen Lehrplänen, wie genau, weiß ich jetzt nicht. Und in Bayern kommt es jetzt auch immer weiter voran. Also man sieht es auch auf den Seiten vom ISB zum Beispiel, gibt es da auch so Best-of-Seite. Das gab es vor 5 Jahren noch nicht.
Und ich merke schon, Sie juckt es doch in den Fingern. Also spätestens im kommenden Schuljahr möchten Sie es wieder selber auch machen als Lehrer, oder?
Ja, also wenn es nach mir geht, auch dieses Jahr, aber es muss halt viel zusammenpassen. Ich habe einfach zu wenig Unterrichtsstunden und die sind halt auch sehr versplittert in unterschiedlichen Klassen. Es muss passen und für mich persönlich dieses Schuljahr schaut schlecht aus. Vielleicht zum Schuljahresabschluss, dass man da noch ein kleineres Projekt macht, würde mich total freuen. Ja, nächstes Jahr, ich wär wieder dabei. Also so ist es nicht, da freue ich mich total.
Aber erstmal, jetzt steht die Juryentscheidung wieder an. Dafür, Herr Oberdörfer, alles Gute und herzlichen Dank, dass Sie uns heute in der Kolpingstunde das Unterrichtsformat Lernen durch Engagement vorgestellt haben, das Sie schon jetzt seit einigen Jahren öfters prämiert, schon öfters ausgezeichnet an der Adolf-Kolpings-Berufsschule in München durchführen. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Und das war sie, die Kolpingstunde im MKR. Ich bin Paul Hasel und verabschiede mich. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.
Münchner Kirchenradio, Kolpingstunde. Die Nachrichten.
Mit Simon Vornberger. Unter der aktiven Teilnahme von Jung und Alt hat sich die Kolpingsfamilie Mühldorf am Inn Mitte November an der Aktion Wir pflanzen einen Baum der Ökomodellregion Mühldorfer Land beteiligt. Mit großem Engagement haben junge Kolpingmitglieder das Loch für den Eisenholzbaum an der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Mühldorf ausgegraben. Unter Beteiligung von Präses Pfarrer Vogel, Vizepräses Diakon Stadler, Pater John als Hausherr von St. Peter und Paul und vielen Mitgliedern der Kolpingsfamilie wurde der Baum fachgerecht gepflanzt. Damit kommt die Kolpingsfamilie auch dem Auftrag ihres Gründers, des seligen Adolf Kolpings, nach, nachhaltig zu handeln und die Umwelt für nachfolgende Generationen zu erhalten. Josef Wolfsbauer, ehemaliger Vorsitzender und Ehrenmitglied der Kolpingsfamilie Isen, ist Anfang November verstorben. Im Jahr 1963 wurde er in die Kolpingsfamilie Isen aufgenommen und übernahm direkt Verantwortung als Vorsitzender. Er initiierte 1970 die erste Altkleider- und Altpapiersammlung in Isen und baute 1973 zusammen mit der Kolpingsfamilie den ersten öffentlichen Kinderspielplatz auf. Auf seinem Firmengelände fanden immer die Sommerfeste statt und er stellte jedes Jahr Fahrzeuge zur Durchführung der Altkleidersammlung zur Verfügung. Im Mai 2022 würdigte die Kolpingsfamilie Isen Josef Wolfsbauer mit der Ehrenmitgliedschaft. Mit Blick auf die Neuwahlen in Deutschland ruft das Kolpingwerk alle Mitbürger zu einer klaren Bekenntnis für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf. Machen Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch und setzen ein klares Zeichen gegen Hass und Hetze. Nur auf Grundlage einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung kann es dauerhaften Frieden zwischen Menschen und Nationen geben, sagte Ursula Groden-Kranich, Bundesvorsitzende des Kolpingwerkes beim Bundeshauptausschuss des Kolpingwerkes Deutschland. Das Kolpingwerk ist Teil des Bayerischen Landeskomitees der Katholiken. Bei deren Herbstversammlung in Ohlstadt hat Kardinal Reinhard Marx das von der Weltsynode verabschiedete Abschlussdokument als Türöffner für die Zukunft bezeichnet. Er bekräftigte, dass Frauen zwar nicht in den nächsten Jahren, aber sicherlich in der Zukunft Priester werden können. Zudem bezeichnete er die US-Wahlen als tiefen Einschnitt für die politische Kultur. Joachim Unterländer, Vorsitzender des Laienkomitees, forderte ein entschiedenes Vorgehen gegen Extremismus in der Kirche. In einer Stellungnahme forderte das Landeskomitee außerdem, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz im Einklang mit christlichen Werten voranzutreiben. Und weitere Nachrichten rund um Kolping im Erzbistum gibt's immer auf kolpingwerk-dv-münchen.de.
Das war die Kolpingstunde, produziert in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen Ihren Podcast.